You'll never feel happy.
Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
Uncle Bobcast.
Never feel happy. Until
wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
Heute wäre auch schon wieder fast in die Hose gegangen, aber gerade noch die Kurve gekriegt. Also ich.
Passiert, ne? So ist das ja, als Selbstständiger. Man freut sich, wenn man einen Euro verdienen kann.
Ja, so ist es. Exakt so ist es.
Und dann waren es schöne Passbilder. Ist doch gut.
Passbilder?
Fand
heute war doch Hochzeit.
Und Passbilder danach, ne?
Ach so, oh Gott.
Keine Headshots?
Ja, so war es angekündigt, so wurde es auch gebucht, aber da hat jemand irgendwie was komplett falsch verstanden und der stand dann hier und hier, ich hatte das volle Ballett im Studio mit Visagistin und allem Pipapo.
Hui.
Und dann kam der rein und meinte so, ja, ich wollte, mach, also einmal Foto für Führerschein bitte. Wie? Der wusste offenbar nicht beim Online-Formular, was er buchen soll und hat einfach mal alles angeklickt und ich habe das für bare Münze genommen. Ja. Gut, ich habe alle nach Hause geschickt, habe ein Passbild gemacht und einen glücklichen Kunden entlassen.
Schönen Verlust eingefahren. Ja.
Ja, der Spaß hat mich jetzt ein bisschen was gekostet, aber gut, was soll's.
Kann man sich da nicht irgendwie absichern?
Ja, also natürlich, du könntest natürlich dir die Mühe machen.
Eine Kreditkartenbuchung.
Naja, also diese... Dieses Buchungstool, was ich verwende, das ist ja im Grunde nur, das ist ja ein Orga-Tool. Das ist ja keine rechtsverbindliche, kein rechtsverbindlicher Vertrag, den die Kunden eingehen, sondern das ist ja eigentlich nur eine Buchungserleichterung. Es kann ja auch sein, dass jemand telefonisch bei dir bucht und der kommt einfach nicht.
Naja.
Das kann ja auch theoretisch sein. Aber diese Fälle, wie das heute war, dass es so ein großes Missverständnis gibt oder dass jemand gar nicht kommt, die sind so selten, dass, also das war jetzt das erste Mal in 3 Jahren. Ich sag mal, mussten jetzt alle anderen Kunden mitzahlen. Das ist eingepreist irgendwie.
Das ist ja auch gut so. Man muss halt immer schauen, dass die Leute, also ich arbeite immer mit Vorauszahlungen bei fast allem, beziehungsweise normal ist 100% gezahlt, bevor ich überhaupt anfange. Aber ich habe ja schon bei euch im Podcast gehört, ihr macht das ja anders in der Hochzeitsfotografie, von daher.
Ja, und eigentlich, also ich persönlich mache das bei allen Fotoaufträgen so, ob das jetzt eine Hochzeit ist oder eine Geschäftskunde oder eine Veranstaltung, die zahlen eigentlich alle erst, nachdem alle Bilder übergeben wurden und dann kriegen die einfach eine Rechnung.
Ehrlich gesagt, sind wir jetzt schon viel zu sehr im Thema. Ich würde dann doch tatsächlich zuerst die Vorstellung machen.
Vielleicht fangen wir einfach gleich an. Bevor wir überhaupt anfangen, sozusagen.
Im Prinzip schon.
Wir können es ja abstimmen, wann wir anfangen.
Ja, wir haben doch schon lange angefangen.
Wir haben schon lange angefangen, genau. Also, sagen wir mal so, wir freuen uns wahnsinnig, heute dich hier zu haben, Radomir Jakubowski, seines Zeichens, was mich sehr freut, Naturfotograf, Podcaster, Coach, Canon Ambassador, Schwenkgriller und was mich noch mehr freut, Läufer. Herzlich willkommen, Radomir.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Wobei Läufer bin ich ja nicht ganz.
Ich habe schon gesehen, du läufst am Tag 10 bis 12 Kilometer, läufst du schon, oder?
Ja, aber das ist nur, damit ich nicht fett werde. Also es ist nicht so, dass
das ist bei jedem Läufer so, auf jeden Fall. Und mit Schwenkgriller ist natürlich klar, woher du kommst, aus dem schönen Saarland. Ich war schon 2-mal im Saarland in meinem Leben, öfter noch nicht.
Das ist mehr, als die meisten schaffen.
Aber es ist eine ganz interessante Lage, finde ich, so direkt dicht an Frankreich dran und als Naturfotograf sicherlich auch nicht so schlecht, oder?
Ja, man muss ja festhalten, das Saarland ist der Nabel der Welt. Also ja. Ich meine, nicht umsonst wurden hier viele wichtige Verträge in der Region geschlossen, weil es geografisch gesehen schon die Mitte Europas ist, ne?
Ist es so?
Ja, das ist so. Ziemlich genau. Deswegen haben wir das Schengen-Abkommen hier. Das ist die Mitte Europas, rechnerisch. Und das Saarland ist quasi, ich habe von überall hin ganz nah oder ganz weit, wie man es auch immer nimmt, aber ja. Ich liege eigentlich ganz gut auf der Autobahn.
Was ist eure größte kulinarische Errungenschaft?
Unsere größte kulinarische Errungenschaft?
Der Schwenkgrill.
Theoretisch der Schwenker, aber praktisch sind wir zumindest jahrelang die Region mit der größten Sterne-Kochdichte der Welt gewesen. Mittlerweile wird uns der Rang abgelaufen, aber bei uns kann man insgesamt sehr gut essen.
Welche Sterneköche kommen denn aus dem Saarland?
Also ich müsste lügen, wenn ich alle kennen würde, aber Klaus Erfurt hat 3 Sterne. Dann haben wir Esplanade nebendran, 1 Stern. Le Noir hat gerade seinen Stern abgegeben, die haben keinen Bock mehr. Dann haben wir, boah, wie heißen die? Victor's Fine Dining hat 2 oder 3 Sterne. Dann, mir fällt der, bei uns auf dem Gau haben wir einen, der hat auch 2 Sterne. Sie haben sehr, sehr viele Sterneköche hier in der Region.
Erstaunlich. Ist auch vielleicht die französische Nähe wieder, oder?
Ich glaube generell, dass das Frankophile sehr ausgeprägt ist bei uns natürlich.
Okay, so viel zur Kulinarik. Ich möchte eigentlich alles über Naturfotografie von dir wissen, weil ich da ja auch so eine kleine Passion habe. Ich bin mehr so der faule Naturfotograf, aber ich habe damit schon eine Menge Geld verdient über den Stockbereich und habe wirklich eine ganze Menge Fragen an dich. Wie wird man Naturfotograf? Das ist mir völlig klar. Aber wie ist das Leben als Naturfotograf? Ich stelle es mir unfassbar anstrengend vor und zeitaufwendig.
Zeitaufwendig, ja. Anstrengend vielleicht Mai, Juni, aber ansonsten finde ich nein.
Wieso Mai, Juni?
Mai, Juni, da ist halt so Aufstehzeit 4.30 Uhr, 3.30 Uhr, das läppert sich schon. Also so irgendwann Anfang, Ende Juni, Anfang Juli, da ist man schon manchmal richtig durch. Also wenn der Wecker immer um 3.30 Uhr klingelt und du gehst irgendwie dann ins Bett gefühlt 11 Uhr, 12 Uhr, weil die Sonne ja so spät untergeht, dann ist man schon manchmal richtig im Arsch. Also so bitter wie es ist, aber es macht halt einfach Spaß. Also wenn ich eure Tage höre in der Hochzeitsfotografie, ich finde das gar nicht schlimm, wenn man mal einfach immer von morgens bis abends auf den Beinen ist. Das gehört einfach dazu. Das ist auch anstrengend, ja, aber wenn es einem richtig, richtig Bock macht, dann ist das ja überhaupt nicht schlimm.
Ja, total. Aber da kommen wir auch zu einem ganz großen Unterschied, zumindest meine ich das, zwischen dem Natur- oder dem Tierfotografen und dem Hochzeitsfotografen. Als Hochzeitsfotograf sind wir ja nicht nur den ganzen Tag auf den Beinen, sondern wir werden ja auch ständig von 200 Augen beäugt. Das heißt, du bist ja in einem menschlichen Austausch und du kannst jetzt nicht mal so, wenn du zum Beispiel, wenn dir das Tier wegläuft, auf das du gewartet hast und du dann die Augen verdrehst und so leicht genervt tust, dann kannst du ja sozusagen dir deinen Stress damit, der rollt ja von dir runter. Das kannst du jetzt bei einem Brautpaar nicht machen. Da kannst du nicht sagen, so, boah, das kann er nicht, also, weißt du, das funktioniert nicht. Also du hast noch eine andere Art von Bürde, die dir auf den Schultern liegt und die den Tag dadurch noch ein bisschen härter machen, weil du einfach im direkten Menschenaustausch bist, ja?
Das ist ja der Grund, warum ich kein guter Menschenfotograf bin, weil wenn du mich fragst, was Menschenfotografie ausmacht, ja, dann würde ich sagen, das sind Affen, denen ich halt sagen kann, wie sie posieren sollen.
Ja.
Und bei den Tieren kann ich es nicht machen.
Ja. Manuel, bevor du jetzt gleich deine Wissbegierde nochmal, deiner Wissbegierde freien Lauf lässt, lebst du von der Natur oder von der Landschaftsfotografie? Ist das dein Beruf?
Also Naturfotografie umfasst ja nicht Landschaftsfotografie erstmal, aber das ist mein Beruf. Also es ist so, Naturfotografie umfasst generell die gesamte Natur. Das geht von Makrofotografie, Pflanzen über Landschaft bis hin zu Tiere, Details, unter Wasser, alles Mögliche. Und wenn du mich fragst, also wenn ich jetzt bei einer Agentur pitchen würde, die sich mit Natur beschäftigt, würde ich sagen, ich bin Naturfotograf, aber kein Vogelfotograf. Also ich mache zwar 1, 2 Vogelprojekte vielleicht im Jahr, aber das ist nicht meine ganz wahnsinnige Passion, die Vogelfotografie.
Und wer ist der typische Kunde von dir?
Boah, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich jedes Jahr so im Januar, wenn es dann wieder losgeht, Rechnungen schreiben, Geld verdienen. Das geht wirklich vom demjenigen, der einen Messestand plant, bis hin zum Feinart-Bereich, das geht von Postkarten bis hin zu Magazinen, das geht von Kalenderverlagen bis hin zu Privatkunden. Also die gesamte Bandbreite eigentlich.
Ja, und ist es so, dass wie bei Manuel, dass du zunächst mal für dich produzierst, mit dem Kunden im Hinterkopf, aber dass du auf eigene Faust produzierst und im Nachgang verkaufst, oder machst du auch Auftragsarbeiten, wo dich jemand losschickt?
Also genau.
Und du speziell zu dem Zweck wirklich beauftragt wirst.
Ich mache eigentlich nur Sachen, auf die ich Lust habe. Ich habe mir geschworen, ich mache keine Jobs, auf die ich keinen Bock habe. Zumindest, wenn ich es nicht muss. Und das ist ja auch der Unterschied zwischen demjenigen, der gewerbetreibend tätig ist und einen Auftraggeber hat, und mir, der einfach sagt, okay, hey, ich habe Bock da drauf und hinterher gucke ich, was daraus wird. Deswegen bin ich ja auch als Künstler unterwegs, ohne das ganze Gewerbethema, ohne alles drumherum, sondern nach 7 Jahren Vorbehalt hat das Finanzamt irgendwann akzeptiert, dass ich Künstler bin.
Ja, also du bist im Prinzip so, wie Manuel das macht, im Stockbereich, du produzierst für dich und im Nachgang findest du dann Kunden, die das auch haben wollen und dir dafür Geld geben.
Genau, wobei ich verstocke nichts. Also ich arbeite nicht mit Agenturen oder sonstigem an der Stelle.
Genau, das habe ich, ich auch so angenommen, aber das Prinzip ist ja ähnlich.
Genau, also das Prinzip ist ähnlich, nur beim Stock verkaufst du ein Bild. Und ich habe gerade für mich eine neue Story mir aufgetan, auf die ich Lust habe. Da bin ich gerade in der Planung, habe schon sozusagen Papier geschrieben, wie das Ganze aussehen soll. Und das würde ich die nächsten 2 Jahre begleiten. Und da gehst du einfach in Vorleistung, machst, wozu du Lust hast. Und so von der Investitionssumme spreche ich hier von einem...
So, das war's zur Verbindung ins Saarland.
Ja, der Nabel Europas.
Ja, der Nabel Europas. Also ich höre euch auch noch wunderbar.
Ah, okay. Dann war es nur das Bild vielleicht. Wir haben dich nicht mehr gehört. Dann wiederhol doch nochmal den letzten Satz kurz.
Also bei mir ist es so, dass ich momentan zum Beispiel plane ein Projekt über 2 Jahre, habe da schon mein Papier geschrieben, wie das Ganze aussehen soll, und dann plane ich einfach hier einen Invest, der wird im 5- bis 6-stelligen Bereich liegen, und dann hoffe ich, dass sich das am Ende rechnet. Und wenn es sich nicht rechnet, ist das meiner Meinung nach auch nicht so schlimm. Das heißt, das ist immer eine Mischkalkulation. Am Ende des Tages mischt sich das ja alles. Es gibt Projekte, die laufen gut, und Projekte, die laufen hinterher nicht gut. Und dann hoffe ich eben, dass was Gutes draus wird.
Okay, darunter kann ich mir jetzt absolut gar nichts vorstellen. Kannst du mir mal ein Beispiel geben für ein Projekt, was du planen könntest, was dich 6-stellig kostet? Was könnte das sein? Und für was gibst du Geld aus?
Für was gebe ich Geld aus? Ich gebe Geld aus teilweise für Assistenten. Ich gebe Geld aus dafür, dass ich unterwegs bin, für Kilometer, die ich fahre, für Aufenthalte, für Übernachtungen, für Essen, für alles, was drumherum anfällt. Und als Beispiel, ich war jahrelang in Norwegen immer, direkt 5-6 Wochen am Stück. Das kostet ordentlich Geld. Habe dann damals als Beispiel in meinem Norwegen-Portfolio den Fritz Pölking Award gewonnen und habe nach und nach tatsächlich über, damals kam das Thema Moschusochsen, so 2007, 2008 wurde das trendy, und dann gehen die Bildverkäufe auch hoch, genau aus dem Umfeld. Und dann vom Museum, das die Bilder als Hintergrund verwendet für Ausstellungen, bis hin zu Preisen, die man damit gewinnt, wird die Bandbreite dann relativ groß, Artikel, die man dazu schreibt und so weiter. Und daraus entwickelt sich dann im Endeffekt das, was zurückkommt, im Endeffekt an Geld.
Das heißt, du hast eine feste Preisliste, oder wird jedes Bild sozusagen neu verhandelt und neu von dir bepreist und verkauft?
Also
oder Bildserie oder was auch immer?
Also in der Regel werden die meisten Bilder in einem hochpreisigen Bereich verhandelt. Also als Beispiel jetzt gerade das Key Visual von der Canon-Kampagne für die Wintermonate, dieser Fuchs, der überall bei einem Fotohändler stand, der kam von mir. Und dann kannst du dir vorstellen, so eine Reise ist mit dem einen Bild mehr oder weniger schon bezahlt. Mhm. Und dann, aber die fragen halt permanent dann nach Rechten nach. Die haben das jetzt gekauft. Und dann kommt der und sagt, jetzt hätten wir gerne noch in Österreich für Kalender. Oder jetzt hätten wir gerne noch hier und hier für die und die Werbeanzeigen. Die hatten wir vorhin nicht eingepreist. Und dann schreibst du quasi fürs gleiche Bild immer wieder Rechnungen noch nach.
Okay, und die kaufen dann die Bilder aber exklusiv. Das heißt, das Canon-Bild ist dann weg vom Markt.
Nee, non-exclusive. Also exklusiv verkaufe ich fast gar nicht. Also da schreibe ich solche Preisschilder dran, dass das kauft keiner.
Wie kommt es denn, dass ich würde ja meinen, dass bei Natur- und Tierfotografie, da gibt es ja keine Trends. Weißt du, so ein Tier sah ja vor 10 Jahren genauso aus, wie es heute. Also jetzt so für mich als Laien, wenn ich da, weiß ich nicht, einen Steppenwolf fotografiere, dass da immer noch neuer Bedarf ist für diese Bilder.
Also generell gibt es schon Trends in der Szene. Also ich meine, wir leben ja alle in so einer Blase. Die Naturfotoblase hat auch Trends, die sich einfach entwickeln. Und dann sind bestimmte Arten mehr en vogue als andere. Die afrikanischen Big Five gehen immer. Aber generell gibt es ja einfach Dinge, die interessanter sind als andere für viele Kunden. Das heißt, wenn gerade Polarregionen en vogue sind und Klimaschutz, dann sind arktische Bilder vielleicht gefragter als afrikanische Bilder.
Und du hast einen Katalog, wo Kunden Bilder einsehen können? Oder wie machst du das?
Also bei mir liegt alles am Netzwerk. Also ich bin, oder viele sagen, ich bin ein Netzwerker. Das heißt, die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die kriegen regelmäßig von mir Low-Res-Files. Ich schätze mal so 300 bis 600 Stück im Jahr um den Dreh. Und die schreiben mir tatsächlich ganz händisch E-Mail, File so und so brauchen wir. Wenn wir einen Rahmenvertrag haben, dann ist auch klar, was bezahlt wird. Und ansonsten kommen halt einfach oft ganz wirre Anfragen. Keine Ahnung. Wir machen gerade einen Stand 3x8 Meter. Da stehen Leute davor. Was eignet sich dafür? Wir brauchen ein Naturthema. So, dann schlägt man was vor und dann gestaltet man das gemeinsam. Das heißt, es geht wirklich von bis. Und es gibt die Kunden, mit denen du im Endeffekt einen Rahmenvertrag hast, wo vollkommen klar ist, was bezahlt wird oder was nicht bezahlt wird. Oder eben Kunden, wo du keinen Rahmenvertrag hast. Das heißt, mit den meisten Magazinen in Deutschland habe ich irgendeinen Rahmenvertrag. Da wird ein Seitenpreis definiert. Und der Seitenpreis
ist non-exklusiv. Kannst du mal ganz kurz sagen, was für eine Art von Magazin das ist? Sind das dann Fotomagazine oder könnte das so sowas sein, wie du musst jetzt ja deine Kunden jetzt hier nicht offenlegen, aber oder könnte das sein, dass das, keine Ahnung, so auch ein Lifestyle-Magazin ist oder so? Oder
also Lifestyle-Magazine gar nicht. Ich kann die auch alle offenlegen. Also das sind so typisch, also im Fotomagazin-Bereich sind das alle, egal ob CT, Fotomagazin oder wie sie alle heißen, die haben einen festen Seitenpreis. Dann gibt es die größeren, das ist in Deutschland Geo, National Geographic. In Frankreich ist das Terre Sauvage, das ist so ähnlich wie Geo von der Größe her. Und dann gibt es natürlich noch einen Haufen kleinere Magazine, die durchaus auch bereit sind zu bezahlen. Von Apotheken Rundschau, Apothekermagazin über Ranger Rick Junior in den USA oder wie sie alle heißen. Das sind alle, die sich mit sehr wissenschaftlichen Themen in der Regel umgeben. Ab und zu kommt auch mal TV Hören und Sehen und Co., aber mit denen habe ich im Allgemeinen wenig zu tun. Also bei mir ist es echt so, dass der vorwiegende Teil der Kunden eigentlich eher in diesem Naturwissenschaftsumfeld oder im reinen Fotobereich unterwegs ist.
Ja, interessant. Also wie man, ich frage mich die ganze Zeit, wie man dort Kontakte aufbaut. Weißt du, also ich meine, als du angefangen hast, hast du da mal bei der Geo angerufen und hast gesagt so, ja, hallo, ich rufe hier mal, ruf auf dem Saarland an und ich habe gerade einen schönen Fuchs fotografiert. Wollen Sie den haben?
Oder? Ja, also ist ja schon mal ein gutes Verkaufsgespräch, dass du anfängst. Ich sag mal so, verkaufen kann ich.
Ja.
Das heißt, das Telefonat läuft ein Ticken anders ab. Aber ich lerne die Leute oder ich habe die Leute ganz, ganz viel kennengelernt, noch bevor Digitalfotografie richtig im Trend war, noch bevor es da richtig reinging. Das heißt, für mich war Dreh- und Angelpunkt der Zeitrechnung ist Lünen. Lünen ist eine Stadt in NRW bei Dortmund und da findet jedes Jahr das internationale Naturfotografenfestival statt. Da kommt jeder, der Rang und Namen hat. Mittlerweile bin ich auch Mitorganisator des Festivals, weil ich Teil des GDT-Vorstands, also der Gesellschaft für Naturfotografie bin. Und dort im Publikum sitzen alle Hochkaräter. Also egal, ob die Eigentümerin der Nature Picture Library oder ob das jetzt der National Geographic Redakteur ist oder wer auch immer, die sind da alle da. Und über die Jahre lernt man sich kennen. Ja? Also man lernt sich kennen, wenn man will. Das heißt, auf der einen Seite muss man die dann suchen auf den Events und auf der anderen Seite muss man halt auch dauerhaft eine gewisse Qualität an den Tag legen. Das heißt, ich war früher ganz begeistert von Naturfotografie einfach im Studium, habe damit angefangen, habe dafür schon immer extrem gebrannt und habe dann beim ersten Wettbewerb irgendwie mal teilgenommen. Und mein erster Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe, so mit 18, 19, war der Europäische Naturfotograf des Jahres. Ohne zu wissen, was das überhaupt so richtig ist, war ich dabei, hat mich gefreut. Und darauf aufbauend wurde ich irgendwie heiß auf Wettbewerb. Habe dann erstmal Wettbewerbe gemacht. Habe über die Jahre mittlerweile über 100 nationale und internationale Wettbewerbe gewonnen. Aber alle aus dieser reinen Blase der authentischen Naturfotografie. Das heißt, dass da nichts hinzugefügt wird, nichts wegretuschiert ist, wo es wirklich um Dokumentation und um Kreativität geht und die Bildbearbeitung recht streng reglementiert ist. Und Dann habe ich damals den Fritz Pölting Junior Award gewonnen. Ich glaube, da war ich so 24, 25. Da habe ich zum Beispiel den Nature Picture Library. Das ist die einzige Agentur, mit der ich zusammenarbeite. Die sitzt in London. Und habe ich bei denen zum Beispiel den Vertrag unterschrieben. Mache aber tatsächlich zum Beispiel im Agenturumfeld wirklich sehr, sehr wenig. Da kommt vielleicht im Jahr 500 oder 1000 Euro an Stockrechnungen rein. Da liefert mir jeder Kalenderverlag in Deutschland am Ende des Jahres mehr als so eine Agentur.
Ja, okay. Also, bevor du uns jetzt noch einen Award um die Ohren haust, ich glaube, eine Sache habe ich gerade jetzt begriffen. Die Magazine, für die du arbeitest, für die Redakteure ist ja wahrscheinlich dann auch das Bildmaterial, also für die Geo zum Beispiel oder National Geographic, das Bildmaterial wichtiger als das Textmaterial. Während bei anderen Magazinen, für die wir vielleicht, oder wo ab und zu vielleicht mal ein Foto von Manuel oder auch von mir ist, das sind, also ich nehme jetzt mal einen Spiegel zum Beispiel. Ein Spiegel, der möchte ja auch ein qualitativ hochwertiges Fotomaterial haben, aber beim Spiegel steht ja die Story im Vordergrund, also das geschriebene Wort und das Fotomaterial begleitet das. Ich glaube, dann bei deinen Kunden ist es vielleicht eher andersrum. Das heißt, ein Käufer von der Geo oder von dem National Geographic kauft sich vielleicht eher ein Magazin, weil die Fotos ziehen und der Text kommt sozusagen dann nachgelagert. Ja?
Genau, also das ist ganz klar so, dass bei mir immer das Bild im Fokus steht und der Text Beiwerk ist oder auf Augenhöhe irgendwo.
Genau. Und ja gut, aber das ist ja wirklich eine Besonderheit, weil das ist ja bei den allermeisten anderen Magazinen genau andersrum. Ne? Bei der Zeit, bei dem Spiegel oder bei allen Nachrichtenmagazinen ist ja nun das Wort, die Story ist der Star und nicht das Foto.
Das kann gut sein. So, darüber habe ich mir tatsächlich nie Gedanken gemacht, weil ich wirklich in dieser einen Blase eigentlich lebe.
Wie verträgt sich dein Beruf mit deinen privaten Beziehungen, mit deiner Familie, mit deiner Frau, mit wem auch immer? Ist das nicht auch ein wahnsinniger Beziehungskiller oder ist die jedes Mal dabei, deine Frau? Oder?
Also man könnte vermuten, dass das schwierig ist, funktioniert aber wunderbar, liegt einfach daran, sie kennt mich nicht anders. Ja. Das heißt, von den ersten 3 Monaten ungefähr, wo wir zusammen waren, da war ich erstmal 4 Wochen in Norwegen, 3 Wochen in Schottland. Und als ich dann zurückgekommen bin, dann habe ich noch Lünen rangehängt, weil wozu soll ich jetzt von Schottland bis nach Saarbrücken fahren? Da bin ich in NRW noch hängen geblieben. Und sie kennt mich einfach nur so, dass ich immer wieder unterwegs bin, immer auf Achse.
Und aber sie geht da nicht mit oder so? Sie hat
sie ist Psychologin, sie sorgt dafür, dass ich ein gutes Seelenheil habe und wie soll ich sagen, ja, sie ist sehr geduldig und sie kann auch für sich sein, sie kann sich auch hinlegen und ein Buch lesen, was ich gar nicht kann.
Alles klar. Dann erzählen wir auch mal, einfach weil es ja bei der Fotografie von Tieren das Essentiellste fast ist, mit was für einem Equipment arbeitest du, mit was kraxelst du durch die Natur, hast du mehrere Buddies dabei, welche Objektive hast du dabei, was ist das für ein Gewicht, was du da mit dir rumträgst?
Also generell, ich bin over-equipped, also ich habe ein sehr starkes Fable für Technik generell. Mhm. Das hat jetzt nichts mit Naturfotografie speziell zu tun, sondern mir macht Technik und das dahinter einfach Spaß, deswegen arbeite ich auch mit so vielen Fotoherstellern im weitesten Sinne auch zusammen. Und gewichtstechnisch, Fotoausrüstung, wenn ich so meinen Rucksack mitnehme, im Schnitt 20 Kilo, würde ich sagen, plus minus. Mhm. Kann auch nach oben oder nach unten variieren. Gerade wenn ich sage, ich will auch mehrere Tage unterwegs sein, laufe ich manche Strecken auch mal zweimal. Also einmal mit Zelt, Schlafausrüstung, einmal mit Fotoausrüstung. Und Objektive, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Also fängt an irgendwo bei 11 mm und hört auf bei 800 mm. So mein Butter und Brot und Lieblingsobjektiv ist ein 2,8-400.
Das wiegt?
2,0-200. 2,8-400 wiegt erstaunlicherweise unter 3 Kilo mittlerweile. Ah. Vor 10 Jahren hat es Doppelte gewogen. Also jetzt die Version 3 von Canon. Mhm. Die ist erstaunlich, da ich auf 2950 Gramm um den Dreh. Mhm. Also ganz knapp unter den 3 Kilo. Und bis auf das Volumen, das ja gleich bleibt, weil die Frontlinsenöffnung ja entsprechend groß sein muss, habe ich vorwiegend Festbrennweiten im Einsatz tatsächlich. Aber auch das ganze Zoom-Line-up, also 11 bis 24, 16, 35, 24, 105, 70, 200, 100, 500, die habe ich alle. Aber genauso die Festbrennweiten, also 15 mm, 21 mm, 35, 85, 100, 135, 150, 180, 2 oder 3 200er, 300er, 400er, 600er.
Okay. Das ist doch, ja. Du bist gut also, versichert, hoffe ich.
Mittlerweile ja, aber mir wurde tatsächlich mal für 30.000 Euro Fotoausrüstung geklaut, ohne versichert gewesen zu sein.
Ach du Scheiße.
Also für jedes Tierchen eine eigene Brennweite.
Ein Pläsierchen. So ungefähr. Was machst du genau für Canon?
Was macht man als Canon Ambassador? Mhm. Erstmal ist Ambassador sein für so einen Konzern eher ein Rahmenvertrag. Also ich habe auch schon vorher mit Canon zusammengearbeitet. Dann ist es aber schwierig für denjenigen, der mit dir zusammenarbeiten will, das Ganze zu begründen. Mhm. Das heißt, erstmal ist das ein Rahmenvertrag, wo einfach drin steht: Reisekosten sind so, Tagessätze sind so, above the line, under the line, wie sind die genauen Ausprägungen, was Bildrechte angeht. Was ich für die mache, sind ab und zu Vorträge. Also ich glaube, vorletztes Jahr habe ich für die so 5-6 Vorträge gemacht. Dann sind das vorwiegend teilweise Videoproduktionen, die ich mit denen mache, Fotoproduktionen, aber auch ich habe das Glück, teilweise mit in der Entwicklung dabei zu sein. Also mit der Canon EOS R5 habe ich schon im Januar, Februar fotografiert mit den japanischen Ingenieuren. Und darf dann auch beitragen, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Mhm. Und weil ich da sehr picky bin, mache ich das auch sehr gerne. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass tatsächlich manche Sachen, die man in so einem Rahmen macht, die sind dann tatsächlich also auch teilweise unbezahlt, weil es einfach keiner zahlt, Dinge mitzunehmen. Das macht ja auch Jux und Tollerei. Teilweise.
Welches Feature von der R5 ist denn von dir jetzt?
Welches Feature von der R5?
Naja, was hast du denn dann so zu? Wie bitte?
Die Überhitzung.
Tatsächlich?
Ja, ich wollte nicht so kalte Hände haben im Winter.
Ja, deswegen. Gute Idee. Aber nee, hast du irgendwas tatsächlich so kritisiert, dass es noch verändert wurde? Oder?
Du kannst dir vorstellen, wenn ich so eine Kamera das erste Mal in der Hand habe, wenn ich die Ehre habe, dann sind da noch ein paar Teile aus dem 3D-Drucker dran, oder so ungefähr. Mhm. Und dann bist du in einem ganz frühen Firmware-Stadion. So eine Kamera stützt auch regelmäßig dann noch ab, normalerweise. Und dann arbeitest du daran, okay, was funktioniert schon gut, was funktioniert noch nicht gut. Also gerade zum Beispiel beim Augenautofokus, beim Tierautofokus, was greift der, was greift der nicht, wie springt der um, warum springt der um. Und da arbeitest du ja mittlerweile in kontinuierlichen Verbesserungsprozessen. Das heißt, bis dato war es immer so, bei Nikon ist das, glaube ich, immer noch so, dass das Motiv, das am nächsten ist, als erstes zum Beispiel fokussiert wird und gehalten wird. Mhm. Das ist aber für mich als Tierfotograf total scheiße, weil ich in der Regel lieber, wenn ich zwei Tiere hätte, das hintere Tier fokussieren möchte. Mhm. Und das heißt, wenn ich jetzt mit einem Ausgangsautofokusfeld vorgeben möchte, greif erst das hintere Tier und bleib da drauf, dann darf der nicht aufs vordere Tier springen. Und das sind solche Dinge, die stellt man dann fest im Fotografieren, dann sagen die Ingenieure, ja, das haben wir so programmiert. Und dann musst du sagen, ja, aber anders wäre es ja sinnvoller. Und okay. Das Schlimme ist, wenn du mit so einer großen Company arbeitest, das wirfst du jetzt in Deutschland ein. Und dann wird das von Deutschland rübergetragen nach London. Und dann musst du die Hoffnung haben, dass von London auch noch bis nach Japan schafft. Mhm. Das heißt, wenn du direkt mit denen zusammenarbeitest, kannst du denen direkt bestimmte Dinge sagen. Und wenn du dann aber hinterher feststellst, okay, in der Serie, ich habe dann immer eine Liste, das stört mich gerade, das stört mich, dann ist es so, dass das wirklich den ganzen Weg gehen muss und viele verlieren gerne unterwegs auch Informationen, die sie dann mal nicht für wichtig halten. Aber manche Informationen sind einfach, wie ich finde, wichtig, die dann der Ingenieur an sich nicht unbedingt begreift. Ganz einfaches Beispiel, warum zur Hölle muss eine Kamera heute maximal 30 Sekunden als Verschlusszeit verwenden. Ich verstehe das nicht. Das ist ja einfach nur eine Einstellung. Es wäre doch viel sinnvoller, wenn wir auch mal einfach im AV-Modus 3 Minuten belichten könnten. Wäre ja gar kein Thema. Mhm. Das heißt, diese Begrenzung, die ist eigentlich total unnütz. Und davon hast du ganz viele Themen. Und dann stellst du irgendwann fest, dass unendlich viele Fotografen mit dieser Kamera fotografieren müssen. Das heißt, du lernst die Leute kennen, die im Stadion fotografieren mit der Kamera. Du lernst die kennen, die damit Bergsteigen gehen. Du lernst diejenigen kennen, die im Studio damit fotografieren. Und dann begreifst du irgendwann, Mensch, jetzt weiß ich auch, wozu es das Feature gibt oder warum ich die Einschränkungen in Kauf nehmen muss, weil der sonst nicht damit arbeiten kann. Und erst wenn man das sieht, wie viele Themen da erschlagen werden müssen mit einer Kamera, stellt man irgendwann fest, Mensch, der Job ist gar nicht so einfach vom Ingenieur.
Ja, auf jeden Fall. Alles ein Kompromiss. Aber du kriegst jetzt Canon Gear nicht geschenkt, und sondern vielleicht mit einem kleinen Rabatt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also generell, dazu habe ich tatsächlich mal eine Podcast-Episode aufgenommen zum Thema Authentizität und Ambassador sein, weil ich will gar nichts geschenkt haben. Das klingt im ersten Moment absurd, aber es ergibt Sinn, wenn ich es dir erkläre. Die Herausforderung ist, stell dir vor, du wirst heute von Nikon gesponsert und bekommst jetzt deine Z6 und deine Objektive geschenkt. Das ist toll im ersten Moment, du freust dich, verkaufst deinen alten Kram, hast einen Gewinn gemacht. Jetzt kommt die Z6 II raus und du merkst zum ersten Mal, aha, die Z6 I kann ich gar nicht verkaufen. Das wirft nämlich ein schlechtes Licht auf den Hersteller, wenn ich meinen alten Kram verkaufe. Also musst du es behalten. Dann hast du zwei Z6. Ist ja schön, hast einen Backup-Buddy. Spätestens bei der dritten Kamera nervt dich das. Dann würdest du lieber bezahlt werden, anstatt etwas umsonst zu bekommen. Und das heißt, ich werde von Canon ganz normal bezahlt, kaufe aber auch meinen Kram regulär tatsächlich bei AC Photo ein.
Ja, also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn ich eine geschenkte Kamera nicht verkaufen könnte, wäre jetzt für mich kein großes Problem, aber ich verstehe den Punkt dahinter.
Also ja, aber wenn du dann was geschenkt bekommst, ja, die dir was schenken wollen, die erwarten normalerweise auch, dass sie dich nicht bezahlen. Richtig. Weil von diesen Angeboten von vielen Herstellern habe ich recht viele über Instagram und Co. bei mir in der Mailbox. Und was soll ich denn eine Produktion machen für jemanden, der mir drei Paar Handschuhe schenkt?
Ja. In der letzten Podcast-Episode haben wir ganz am Rand kurz das Thema gehabt, wie konnte es passieren, dass sich als Beispiel Skype den Pokal von Zoom so aus der Hand nehmen lässt.
Da musste ich lachen, ja.
Ja. Wie kann es passieren, dass sich Canon sowas von Sony aus der Hand reißen lässt? Also ich will nicht sagen den ganz großen Pokal, aber was macht Sony heute aus deiner Sicht, und du bist ja ein Technikliebhaber, das hast du ja erklärt, was machen die anders als die alteingesessenen Hersteller, dass die zu so einer, sagen wir mal, doch Marktmacht gekommen sind und also, zu so respektablen Kameras?
Genau, also wir müssen auch unterscheiden erstmal, was ist Marktmacht in dem Sinne, weil das ist ja rein im spiegellosen Sektor. Und der Spiegelreflex-Sektor macht nach wie vor sehr, sehr viel Umsatz. Das darf man nicht vernachlässigen.
Und weißt du ungefähr wie viel?
Ich muss die Zahlen dir nachliefern, aber es ist so, dass der spiegellose Bereich im letzten Jahr erst 35% oder 40% eingenommen hat. Also noch nicht viel im Verhältnis. Das heißt, der Switch zum Spiegellosen, der kommt gerade erst richtig. Und wenn du dir dann die Zahlen anguckst, die Top-Hersteller im Spiegelreflexbereich sind halt Canon, Nikon und Pentax. Und danach kommen alle anderen, beziehungsweise da gibt es ja auch keine anderen mehr. Ja. Und im spiegellosen Bereich ist es ja so, dass die Technologie relativ neu ist. Und es ist ja nicht so, dass Sony jetzt das Heft in der Hand hat rein, sondern wenn man sich die Marktverteilung anguckt, ist es durchaus so, das, was wir gar nicht wahrnehmen, Olympus ist tatsächlich einer der großen Player in dem Bereich. Wenn wir uns die Verkaufszahlen Japan angucken, die waren auf Platz 3 im 2020. Also die Zahlen gibt es ja jedes Jahr, wie die Marktverteilung aussieht. Aber was Sony sehr, sehr gut gemacht hat, war, die haben das gemacht, was sie besonders gut können. Die haben mit Kennzahlen gespielt, ähnlich wie das Sigma gerne macht. Das heißt, Sony ist erstmal hingegangen und hat gesagt, okay, wie schaffen wir es, dass wir mit unseren Kennzahlen gut dastehen in einem Test. Und das haben sie sehr erfolgreich gemacht. Dynamikumfang war vorher nie ein Thema, bevor Sony nicht damit angefangen hatte. Das heißt, die haben uns in den Mund gelegt, wir wollen gerne Dynamikumfang. Dann das Thema spiegellos war vorher nie ein Thema gewesen. Okay, wir wollen jetzt spiegellos. Das heißt, die haben sehr, sehr viele Dinge etabliert, die im Endeffekt alle auf einmal haben wollten, in Anführungszeichen. Und damit haben sie gesagt, okay, und da sind wir auch besonders gut. Und deshalb haben die in bestimmten Bereichen sehr, sehr viel richtig gemacht, um zu wachsen in dem Moment. Man muss aber auch beachten, dass die extrem viel Marketinggelder reingespült haben. Und das erste Mal, dass die Imaging-Sparte, also ich unterscheide jetzt Imaging zwischen Sensortechnologie. Die Sensortechnologie war schon immer gewinnbringend bei Sony und den Bereich Imaging als objektive Kameras. Und diese Sparte, wir stellen Objektive und Kameras her, hat immer Verluste gemacht bei Sony. Erst vor knapp 2,5 Jahren, also ich glaube Ende 2018, sind die wirklich mit einem positiven Geschäftsergebnis rausgegangen. Das heißt, bis dahin war es ein Nullsummenspiel, beziehungsweise die haben deutlich mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Und das unterscheidet dann zum Beispiel einen Canon von einem Sony, nämlich, dass die rentabel waren und dass die auch rentabel sind momentan. Wenn wir uns dann angucken, dass Canon, wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt, die haben sich halbiert und in der Zeit ist der Gewinn aber nicht eingebrochen. Dann muss man sich überlegen, wo kommt das her? Wenn man weniger verkauft, warum kann der Gewinn gleich bleiben? Und dann gehen wir davon aus, dass die sehr gut automatisiert haben. Das heißt, die stellen selber her, die produzieren selber Sensoren, die vereinheitlichen, also die denken in Plattformen, wie das zum Beispiel Autohersteller tun. Das heißt, der USM-Motor von meinem 2,8-400mm Objektiv ist der gleiche, den auch dein 1,250mm Objektiv zum Beispiel hat, weil es eine Plattform wird. Und jetzt ist es so, dass Canon und Nikon einen Schritt weiter gedacht haben, als es Sony getan hat. Und zwar hat Sony ja vom A-Bajonett aufs E-Bajonett umgestellt und hat aus meiner Sicht den katastrophalen Fehler gemacht, das Bajonett nicht zu vergrößern. Das heißt, das Bajonett ist klein geblieben. Und Nikon und Canon haben ein großes Bajonett, Nikon sogar einen Millimeter größer. Und der riesige Vorteil dabei ist, dass in dem Moment, wo das Bajonett größer wird und gleichzeitig der Objektivbau näher an den Sensor rückt, entstehen andere Möglichkeiten, Objektive herzustellen und Objektive überhaupt zu denken. So kann zum Beispiel ein Canon 2,0 28-70mm entstehen. Und jetzt sehen wir, Sony hat die A1 gepitcht. Und was schreiben sie rein? 5,5 Blenden Bildstabilisierung beim IBIS. Das heißt, die können jetzt mit dem Sensor nicht so weit an den Rand fahren, wie es ein Nikon oder ein Canon tun kann, weil der Bajonettdurchmesser einfach zu klein ist. Das heißt, wir kommen langsam in den Bereich, wo wir feststellen werden, dass einfach für Nikon und für Canon ganz andere Objektive gebaut werden können, als es für Sony je der Fall sein wird. Das heißt, die Sony-Objektive werden irgendwann optisch schlechter sein oder sie werden einfach größer und schwerer sein müssen für das Gleiche, was hinten rauskommt. Und da dreht sich langsam das Blatt, wo man sagen muss, dass Nikon und Canon als Schiffe, die halt sehr, sehr lange in dieser Technologie unterwegs sind, sich sehr wohl überlegen, wo steht unser System in 20 oder in 30 Jahren, weil es ist eben eine Laufzeit von einem System, und nicht probieren, möglichst schnell auf den Markt zu kommen. Das heißt, Sony ist den Weg gegangen, den Versuch, the winner takes it all, wir gehen ganz schnell rein in den Markt und probieren dort möglichst schnell Fuß zu fassen. Und jetzt kommt halt ein Canon und ein Nikon hinterher und probieren dann eben das Ganze so anzugehen, dass am Ende des Tages auch von der Ingenieurleistung Hand und Fuß hat, so gut wie es geht. Und aus meiner Sicht haben wir momentan so ein bisschen einen Zwiespalt bei Nikon, was die Sensortechnologie angeht. Ich meine, Sony stellt schon sehr, sehr lange Sensoren her für Nikon an der Stelle. Und da stelle ich mir halt die Frage, wie das weitergehen wird, was die Sensortechnologie angeht, gerade was die Auslesegeschwindigkeit angeht, ob es Verträge geben wird, dass eben auch Nikon von diesen technischen Neuerungen profitieren kann oder nicht. Vor allem, weil ja auch Nikon augenscheinlich andere Sensorhersteller in Betracht zieht. Zum Beispiel der Z5 ist ja kein Sony-Sensor verbaut, sondern von einem israelischen Sensorhersteller. Das ist die Firma, Tower Semi, kann ich euch nachliefern, ist auf jeden Fall ein israelischer Sensorhersteller, der für die Z5 erstmals dann einen Sensor baut, der nicht aus dem Hause Sony kommt.
Ja, wer kennt ihn nicht, diesen israelischen Hersteller?
Weißt du Bescheid, Nils? Weißt du jetzt einfach mal Bescheid?
Also du hast gehört, wie andächtig wir gelauscht haben. Ich glaube, wir haben in diesem Podcast noch nie so viel Expertise in so kurzer Zeit gehabt. Das möchte ich ausnutzen.
Technische Expertise, wenn ihr Technikfragen habt.
Wir sind für unsere technische Expertise eigentlich sehr bekannt, Nils. Stell jetzt hier unser Licht nicht so in den Schein.
Anlagetipps.
Wenn man mal das Ganze Marketing an die Seite nimmt und wir gucken uns mal Sony, Nikon und Canon an.
Ja.
Aus deiner Sicht in der Vergangenheit oder vielleicht auch heute, was glaubst du, für wen ist welches System? Also wer hat wo Stärken und wo hat wer Schwächen? Also weil es wird ja einen Grund also gegeben haben, warum alle drei, sagen wir mal, Systeme nebeneinander auch existieren können. Das heißt, die können ja sich nicht identisch sein, außer bis auf das dem einen das eine Logo besser gefällt und das andere dem anderen das andere Logo besser gefällt.
Also ganz kurz einmal einhaken. Das hat mich auch gewundert, weil für mich war Nikon immer ganz viel Outdoor, auch gut abgedichtete Kameras. Ich hätte jetzt gedacht so als Naturfotograf oder so, aber da fehlen höchstwahrscheinlich Linsen. Ne? Da hat Canon einfach die deutlich bessere Auswahl für Naturfotografen? Oder was war der Grund bei dir für Canon?
Also der Grund für mich bei Canon war, ich konnte meinen BP511 weiterverwenden. Also ich hatte schon eine Canon PowerShot G3 2002, glaube ich. Und dann habe ich halt die 10D gekauft, ich konnte die Akkus weiter benutzen. Das waren die 10D, 6 Megapixel für 3.500 Euro. Super Deal, 7 Autofokusfelder, eine grandiose Kamera, habe ich immer noch. Mhm. Und so war ich dann halt einfach bei Canon. Okay. Hätte genauso gut Nikon sein können. Okay. Also das war unbewusst, da war ich ja noch viel zu jung im Endeffekt. Okay. Da habe ich noch gedacht, boah, 1.000 Euro für einen Weitwinkel, wer gibt denn so viel Geld für ein Objektiv aus? Also... Mhm. Aber die Frage war ja ursprünglich, die Nils gestellt hatte, was können die besonders gut? Wenn du die Ingenieure fragst, sagen die dir, Canon kann besonders gut Mechanik und Sony kann besonders gut Sensorik und Software. Und das bedeutet, zur Mechanik zählt als Beispiel der mechanische Verschluss, die Verarbeitung, die Linsenkonstruktion. Das kann Canon wie kein anderer. Und das siehst du daran, dass eine 1DX Mark III von vor anderthalb Jahren 20 Bilder pro Sekunde mit einem mechanischen Verschluss machen kann. Wenn du dir dann eine Sony A1 anschaust, die schafft 10 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss. Die schafft keine 30 Bilder pro Sekunde mechanisch, die schafft nur 10. Und da sind einfach Vorteile in der Mechanik, die kann Canon viel, viel besser. Übrigens zählt Canon auch zur Mechanik die Farbwiedergabe, die zählt noch zur Mechanik. Und dann hast du aber Sony, die eben diese Back-Illuminated Sensoren bauen, die generell in der Sensortechnologie sehr, sehr stark sind und die halt eben auch von der Software-Seite momentan sehr stark sind und die einfach dort mehr Wissen und Expertise haben. Und so kommt es eben, dass die Hersteller eben unterschiedliche Pfade verfolgen, um ans gleiche Ziel zu kommen am Ende des Tages.
Okay, Nikon, das System, für das ich mich mal vor 10 Jahren entschieden habe, kann durch gar nichts punkten? Oder?
Also ich tue mir bei Nikon im Moment schwer. Also ich liebe Nikon. Ja. Also so blöd, wie es klingt, ich habe ganz viele Freunde, die mit Nikon fotografieren. Also so eine Herzensmarke und die ist mir auch mega sympathisch. Aber wenn ich darüber nachdenke, was ich momentan bei Nikon gewinnen kann, das ist für mich relativ wenig, was für mich heraussticht, wenn ich mit Canon oder mit Sony arbeite. Jemand, der in diesem Ökosystem unterwegs ist und die Objektive schon hat und jetzt bestimmte Features nicht unbedingt braucht und auch 1-2 Jahre warten kann, wozu soll der denn wechseln? Also diese, ich verstehe die Wechselmotivation eh nicht, weil nach 2 Jahren hast du das Feature normalerweise auch in deiner Kamera. Nikon hat Top-Sensoren, fremd eingekauft leider. Und dazu haben die aber extrem gute Objektive. Also das 14-24 von Nikon, das neue, ist optisch sehr, sehr gut. Das 70-200, das neue für die Z, ist ja auch ein hervorragendes Objektiv. Aber Nikon würde gut daran tun, jetzt in die Pötte zu kommen und auch die Schlagzahl etwas zu erhöhen. Und da tun sie sich aber im Moment auch schwer, die Linsen in ausreichendem Umfang zu liefern. Das liegt aber nicht nur an Nikon. Also die haben ja alle momentan Lieferprobleme. Auf der einen Seite wegen der Corona-Situation vor Ort in den Ländern und auf der anderen Seite, was wir alle vergessen, ist der Transportweg. Weil früher konntest du, wenn du zu wenig R5 hattest und die theoretisch in Japan produziert warst, hast du im Flugzeug reingechartert und konntest 300 R5 nachliefern übers Flugzeug. Und heute fliegt halt kein Flieger. Das heißt, die müssen alle auf dem Schiffweg kommen. Und dann hast du das Problem, dass du momentan kaum im Endeffekt Transportmöglichkeiten bekommst. Also selbst die Container zu bekommen, ist extrem schwer. Ich arbeite ja auch mit Novoflex zum Beispiel zusammen. Das Carbon kommt mittlerweile mit dem Zug aus China, weil du sonst keine Möglichkeit hast, Carbon zu transportieren. Das heißt, die ganzen Lieferketten haben momentan wirklich auch Probleme, wie bekommst du überhaupt dein Zeug zu uns nach Europa? Das ist ein riesiges Thema im Moment.
Ja. Einen ganz wichtigen Punkt hast du vergessen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich damals für Nikon entschieden habe. Nikon klickt am schönsten.
Das stimmt.
Und hat die beste Haptik. Die beste Haptik.
Ja, das lasse ich mal dahingestellt. Also ich glaube, da streitet man sich ja immer um sowas. Ich bin überhaupt nicht gegen Nikon. Im Gegenteil, ich schätze Nikon total und mag Nikon. Ist für mich ein Sympathieträger. Wenn, dann bin ich persönlich gegen Sony. Aber das liegt einfach daran, dass ich bei Sony immer Angst hätte, bei einem solch getriebenen Konzern, wo die Kamerasparte so neu ist, wenn die sich irgendwann entscheiden über die Investoren, dass Sensorik im Endeffekt mehr Gewinn abwirft und die Kamerasparte sich nicht rechnet, dann sehe ich bei denen am ehesten die Chance, irgendwann zu sagen, okay, hey, komm, wir bauen nur Sensoren, wir bauen gar keine Kameras. Wäre ein denkbarer Weg. Es gab auch schon große Aktionäre, die gefordert haben, dass aus der Imaging-Sparte quasi eine Sensorsparte und eine Kamerasparte gemacht wird. Ich bin mir nicht sicher, es kann sogar sein, dass das auch schon letztes Jahr dann auch passiert ist, dass man die Sparten quasi trennt, damit man dort die Erfolge besser zuordnen kann am Ende des Tages.
Ja, aber jetzt machen uns mal bitte die Leute nicht wuschig hier. Ich glaube, der größte Teil unserer Hörerschaft fotografiert Sony.
Ja, also, Sony, die sind alle toll, die sind alle auch ganz toll. Ich würde auch ganz, ganz gerne noch mal einmal ganz kurz zurückrudern zu deinem Naturjob kommen. Ich bin hier gerade in deiner Galerie vom Bayerischen Wald. Ja. Ich war selber auch schon mal im Bayerischen Wald und bin relativ erstaunt, was du da für Tiere gefunden hast. Einmal ist es hier eine Wildkatze oder so ein Mini-Tiger oder ein Luchs oder was auch immer das ist, keine Ahnung.
Da müssen wir ganz kurz eingreifen. Das ist teilweise captive. Liegt daran, der Nationalpark Bayerischer Wald, den es ja mittlerweile über 50 Jahre gibt, der hat im Nationalparkgebiet bei Neuschönau, und damit rühmt er sich auch, das nennt sich Tierfreigehege.
Ach so.
Ist ähnlich eines Zoos, nur komplett naturbelassen. Und darüber, dass das, wie soll ich sagen, ich mache ja auch den anderen Workshop und da bietet sich der Bayerische Wald einfach an, weil dort alles geballt ist. Die Bilder aus dem Bayerischen Wald sind nicht alle Wildlife. Die Bilder sonst
ich habe mich gerade gefragt, wo der Grizzly herkommt im Bayerischen Wald.
Okay. Nee, also Bären, wenn du die fotografieren willst. Ich habe die in Slowenien wild fotografiert. Und auch in der Schweiz kann man schon wilde Bären bewundern, wenn man möchte. Aber in Deutschland, wir hatten ja einen Braunbären, der wurde ja recht schnell erschossen.
Hast du dann irgendwelche Führer noch, die dir die Tiere so zutragen, oder suchst du die wirklich eigenständig? Liegst du dann in deinem Tarnzelt über Tage, oder wie muss ich mir da so eine Woche in der Natur vorstellen?
Also es geht von bis. Wenn du keine Vorarbeit geleistet hast, ist eine Woche zu wenig in der Regel. Mhm. Einfach mal so vorweg. Also entweder, wenn du nur eine Woche irgendwo hin willst, muss jemand die Vorarbeit machen.
Oder was bedeutet Vorarbeit in dem Falle?
Vorarbeit Scouting. Heißt, rausfinden, wo ist das Tier. Als einfaches Beispiel, du willst einen Polarfuchs fotografieren. Mhm. Und jetzt kommst du dahin in so einen Nationalpark und der ist meistens recht groß. Und jetzt musst du erstmal Fuchsbauten finden. Also ich kenne im Dovrefjell-Nationalpark in Norwegen bestimmt 400 Fuchsbauten. So. Und jetzt weißt du ja gar nicht, wo ist denn überhaupt ein Fuchs drin? Weil die sind nicht alle befahren. In einem schlechten Jahr ist davon noch nicht mal irgendwie ein Zehntel befahren. Und in einem guten Jahr sind halt relativ viele Fuchsbauten befahren. Und das heißt, ich, so blöd wie es klingt, ich lege in der Nähe Hundefutter oder noch besser natürliches Fleisch zum Beispiel aus. Und dann schaue ich, okay, was kommt davon weg? Jetzt muss das so gelegt sein, dass die Raben das nicht wegnehmen. Mhm. Weil die sehen das und fressen das. Dann denke ich mir, oh, super, ein Fuchs. In Wahrheit war der Rabe da. Mhm. Und das heißt, danach muss ich schauen, okay, wo geht das überhaupt weg? Und dann merke ich, okay, da scheint was los zu sein. Und dann muss ich mir überlegen, wie agiert überhaupt dieses Tier, auf was reagiert das? Ist das farbenblind, ist das nicht farbenblind? Reagiert das auf Gerüche, reagiert das auf Geräusche, reagiert das auf gar nichts, was an Wanderer gewöhnt ist? Am allerbesten sind irgendwelche Tier- und Fuchsbauten, die zum Beispiel in der Nähe eines Wanderpfades sind. Weil die sind ja einfach gewohnt, dass der Tourist vorbeiläuft und laut redet. Das heißt, wenn du vorbeiläufst und laut redest, bist du super. Und wenn du dann stehen bleibst und die Klappe hältst und ein Objektiv hochnimmst, dann bist du pfui, weil das hat ja vorher keiner gemacht.
Ja.
Und das heißt, du musst dich schon sehr, sehr stark mit der Materie und deinem Motiv auseinandersetzen. Das heißt, je mehr du über dein Motiv weißt, umso besser werden deine Bilder. Das heißt, du kannst fast jedem Tier etwas anbieten, damit es sich an dich gewöhnt. in einem, ein ganz einfaches Beispiel, wenn es richtig heiß ist oder wenn es richtig kalt ist, kannst du die meisten Vogelarten schon für dich gewinnen mit Wasser. Also wenn es einen Monat lang nicht geregnet hat und es dann einmal richtig regnet, dann setz dich am Feldrand an so eine Pfütze und dann wirst du dich wundern, wie viele Vogelarten an diese eine Pfütze kommen. Mhm. Und wenn du weißt, wie ein Tier tickt, ja, und was das eventuell machen möchte, dann kannst du ja Szenen vorausahnen und dich darauf auch einstellen, weil wenn du dir überlegst, Mensch, da oben auf dem Gipfel, da soll das und das Tier sich hinstellen und dir überlegst, warum soll sich das da oben auf den Gipfel stellen und es keinen Grund gibt, dann wird dieses Tier das nicht machen.
Mhm. Also das heißt,
Dose Chappi.
Gehst du für ein gutes Foto oder auch für deine, ganz allgemein für deine Fotografie, gehst du sehr systematisch vor? Das heißt, du sagst, okay, jetzt heute ist meine Aufgabe, ich möchte einen Fuchs fotografieren. Und dann sozusagen blendest, ich vereinfache das jetzt mal, du blendest jetzt die Landschaft aus, sondern du bist jetzt wirklich, du arbeitest dich jetzt am Fuchs ab. Und am nächsten Morgen arbeitest du dich an einem tollen Sonnenunteraufgang mit Bergen und sonst was ab. Oder ist das so, dass du irgendwo hinfährst in ein Land wie zum Beispiel Norwegen, was vielleicht sehr reizvoll ist, wo du gar nicht, wo du schon durchdrehst, weil du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst?
Also ich habe schon immer einen recht genauen Plan, was ich fotografieren will. Aber manchmal ist es ja so, dass irgendetwas kommt, wo du sagst, Mensch, das musst du aber jetzt reinholen, das musst du jetzt fotografieren, auch wenn das ungeplant war. Ich meine, wenn du jetzt hochgehst und du willst eigentlich einen Steinbock fotografieren und da kommt noch ein phänomenaler Regenbogen, dann mache ich auch ein Landschaftsfoto.
Okay, aber das ist begleitet, klar, aber generell gehst du strukturiert vor?
Ich gehe in der Regel strukturiert vor. Also wenn ich sage, ich fotografiere eine Woche lang Steine im Valle Verchasca, dann gehe ich eine Woche lang Steinstrukturen fotografieren. Okay. Wenn da ein Frosch draufkommt, dann mache ich noch einen Frosch, aber eigentlich mache ich dann nur Steine in der einen Woche.
Wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs?
Pah, das ist eine gute Frage. Ich habe mal hochgerechnet, letztes Jahr waren es in etwa ein Drittel meiner Arbeitszeit, also der Zeit eines Jahres, also über 100 Tage, was ich eigentlich... Ich hätte gedacht, es ist noch weniger, was ich aber eigentlich viel zu wenig finde. Ich wäre lieber so immer unterwegs und würde den ganzen Bürokram hinten liegen lassen.
Das heißt, du hast über 100 Nächte im Zelt pro Jahr?
Nee, ich schlafe ja auch in Hotels und sonst irgendwo. Also, okay. Also ich kann auch im Auto mal schlafen oder jetzt zu Corona-Zeiten hatte ich zum Beispiel Hotelzimmer, die kein Frühstück und kein Abendessen servieren können. Dann koche ich mit dem Campingkocher auch mal auf dem Klo. Also geht klar. In alle Variationen.
Ja, klar, super.
Kommen wir mal kurz zur Nachbereitung eines solchen, deines eigenen Assignments. Wenn du nach Hause kommst, oder bearbeitest du Bilder schon unterwegs oder machst du das zu Hause in Ruhe?
Ich bearbeite zu Hause meine Bilder. Also ich bemühe mich sogar in der Regel gar kein mobiles Endgerät zu haben. Also wenn es geht, ich sichte meine Bilder auf der Kamera und ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Fotografen, die die Bildauswahl auf der Kamera treffen.
Ja. Also ich... Das heißt, wenn du jetzt, was wäre so ein, keine Ahnung, 2 Wochen unterwegs, ist das ein realistisches Szenario?
Ja.
In einem, ja. Mit wie viel ausgewählten Bildern musst du dann importieren und weiterverarbeiten?
Das hängt davon ab, ob Tiere oder Sonstiges. Bei Tiere viel, viel mehr, bei Sonstige viel, viel weniger. Also,
okay, versuch das mal bitte zumindest in Zahlen zu fassen.
Okay, also bei Natur, wo es vor allem um Landschaftsfotografie geht, dann haben wir vielleicht nach 2 Wochen 1.000, 1.500 Fotos. So.
Oh, doch.
Wenn
gemacht oder ausgewählt?
Gemacht und ausgewählt. Also diese 1.500, die gehen aber nicht alle in die Bearbeitung. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt weißt du, du willst aus dem Sonnenaufgang Bilder haben und hast da eventuell Bracketings drin von zum Beispiel 3 Bildern. Und jetzt weißt du nicht, welches das Beste ist, dann hast du ja 150 Sonnenaufgangsfotos von diesem einen Sonnenaufgang da drin. Kann auch passieren. Das heißt, dieses Ausgewählte, da ist vielleicht die Hälfte gelöscht. So. Bei der Landschaftsfotografie vielleicht nur 25% und der Tierfotografie vielleicht durchaus 70%, die dann gelöscht sind. Wenn ich jetzt das Ganze hochrechne, wenn es gut läuft mit den Tieren, nach 2 Wochen habe ich auch mal 6.000, 7.000 Fotos. Und wenn man Vögel fotografiert, noch deutlich mehr. Also wenn du gute Vogeltage hast, wo du an deinem Ansitz sitzt, kann es ja auch sein, dass du an einem Morgen 2.000 Fotos machst. So, jetzt bist du gut drauf, löscht 1.500 weg, dann hättest du ja, wenn es gut läuft, trotzdem am Ende des Tages 15.000 Bilder.
Wie viel gehen denn in die Bearbeitung nach 2 Wochen?
Also wie gesagt, ich komme am Ende des Jahres auf so 300 bis 600 bearbeitete Bilder. Also okay, wirklich also das wenig heißt,
du,
im Vergleich.
Du wählst, weil du gerade sagtest, du wählst schon in der Kamera aus, das ist die Vorauswahl. Und
genau.
Zu Hause am Rechner, da kommt nochmal eine ganz drastische, radikale Auswahl.
Genau, wobei die Auswahl, das heißt nicht, dass ich meine Bilder lösche, das heißt nur, dass ich andere bearbeite. Ja, ja, ich habe hier Big Data, die speichere ich alle und manche Bilder suche ich auch erst über Jahre hinweg raus, wenn ich merke, okay, aus dem Motiv hätte ich gerne noch was anderes. Oder ganz oft ist es so, du kommst nach Hause und hast bestimmte Bilder im Kopf, du hast ja Ideen und die bearbeitest du natürlich als allererstes. Das müssen aber gar nicht die besten Bilder gewesen sein. Und ein Jahr später, wenn du dich von deinen Gefühlen ein bisschen getrennt hast, dann fängst du an, in der Selektion andere Bilder auszuwählen. Das kommt einfach. Mhm. Und ihr sagt ja auch oft, ihr gebt manchmal bestimmte Portfolios ab an eine Braut mit 500, 600, 700 Bildern. Und wenn ich mir das bei mir anschaue, wenn ich bei einem Wettbewerb teilnehme, da könnte ich dir auf 3 Bilder genauer sagen, welche. Ich brauche eigentlich gar nicht die 20 einzureichen. Ich weiß, das wird eh nichts. Ich könnte nur 3 einreichen und das wäre vermutlich genauso effektiv. Das heißt, die Macht liegt immer darin, die passenden Bilder auszuwählen zu der Geschichte. Also manchmal ist es so, ich habe ein Bild und das schicke ich an, ich mache es mal ganz konkret, ich habe ein Bild von einem Leucismus vom Steinbock, der wurde meines Wissens nach nie in der Wildnis dokumentiert. Da schicke ich dann alle Jagdmagazine. Da habe ich automatisch in jedem Jagdmagazin eine Doppelseite zu dem Thema Leucismus beim Steinbock. Leucismus ist ähnlich wie ein Albinismus, nur hat das Auge und die Haut noch eine Restfärbung. Also einfach, dass es mal klar ist, was
wissen
ein
Leucismus ist. Wissen wir alles.
Ja, deswegen sage ich es ja. Hey.
Für die Zuhörer, sonst hätte ich erklärt.
Genau. Ist klar. Für deine Bildbearbeitung, lass mich raten, Luminar, weil man den Himmel so schön tauschen kann.
Tatsächlich, ich arbeite Photoshop only. Liegt aber daran, dass ich einfach Photoshop von klein auf mitgelernt habe. Meine Bildbearbeitung ist tatsächlich destruktiv. Mhm. Die meisten arbeiten ja mit tollen Ebenen, Masken und non-destruktiv. Ich arbeite einfach knallhart destruktiv und habe mein Bild in 5 Minuten ganz schnell bearbeitet. Brauche aber Photoshop, weil ich nicht nur im RGB-Modus arbeiten will am Ende des Tages.
Das heißt, du baust die wirklich nach CMYK um für die Magazine, nee, oder was?
Ich bearbeite im Lab.
Ach so, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Noch eine Frage, hast du jemals daran gedacht, dir ein eigenes Stockarchiv als Shop auf die Seite zu bauen?
Tatsächlich, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich mache keine Sachen, auf die ich keinen Bock habe.
Okay. Ja, das leuchtet total ein, aber wäre das nicht lukrativ?
Also ja, vielleicht, aber die Frage ist, lukrativ, ja, Dinge machen, auf die du keine Lust hast, dann mache ich lieber Sachen, auf die ich Lust habe. Also, so blöd wie das klingt, ich bin nicht rein monetär getrieben. Und das ist der Unterschied. Okay. Weil wenn du dann am Ende, wenn ich eine Woche habe, in der ich auch mal 100 Stunden arbeite, ja, dann, oder wenn du davon ausgehst, dass jemand 100 Stunden die Woche arbeitet und selbst Mindestlohn anwendest, dann sagt einer, Mensch, das ist ein gutes Gehalt, das hinten rum rauskommt. Mhm. Aber du machst das ja nur deshalb, weil du es liebst. Und wenn du es nicht mehr liebst, dann brauchst du ja auch nicht mehr zu machen. Deshalb, also ich bin da ein bisschen anders unterwegs als
der ich rein meine, aber so ein, sag ich mal, so ein Online-Store für Stockbilder, eigene Stockbilder, wo man 100% dran verdient und nicht über eine Agentur geht, ist halt einmal gemacht und verdient dann halt Geld von selber.
Das wäre auf jeden Fall eine interessante Idee. Müsste ich mal drüber nachdenken. Also
ich kenne Stockfotografen, die das machen, die genügend produzieren und so gutes Material einfach haben, die ihren eigenen Shop haben und das ist in dem normalen Stockbereich sicherlich auch nur eine Nische, aber in deinem Bereich könnte ich es mir durchaus gut vorstellen, wenn man natürlich
mein Problem
auch
ist ja, ich verschlagworte ja nicht mal die Bilder. Das ist das allergrößte Problem. Das heißt, wenn du ja Stock machen willst, dann musst du ja auch verschlagen worden. Und das hasse ich ja wie die Pest. Und ich bin nur bei der Nature Picture Library, weil die im Zweifel sogar für mich verschlagen worden. Die nehmen meine Bilder, die machen alles für mich. Und das ist dann
Es gibt Agenturen, die sowas machen. Also man kann alles auslagern. Also auch die Verschlagwortung könntest du auslagern, müsstest du nicht selber machen.
Genau, weil da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich deswegen schon in frühen Jahren lieber das Thema Affiliate gemacht als das Thema Verstocken, weil ich bin der Meinung, dass das sicher nicht viel gibt am Ende des Tages, vermute ich. Ja, monetär.
Ist für dich persönlich Bilderklau ein großes Thema?
Ist ein Thema. jetzt ist die Frage, wie du den Bilderklau definierst.
Naja, jemand zieht als Beispiel von deiner Homepage sich ein Foto, was ihm gerade gut passt und verwendet es.
Also als Privatperson?
Nicht als Privatperson, sondern als Unternehmen.
Weiß der da kriegst was. Du eine Rechnung von mir.
Ja, okay.
Also zumindest, also, wenn ich das sehe.
Ja, ist aber, also ich stelle mir einfach vor, bei deiner Art der Fotos stelle ich mir vor, dass du da schon ein größeres Opfer sein könntest. Also das ist, dass der da Grund, viele Leute sich bedienen.
Deshalb gehe ich auch hin und meine Bilder haben nur 980 Pixel lange Kante, weil ich der Meinung bin, schon wenn ich auf Full HD gehe, 1920, da kannst du irgendwie 13x18 draus drucken, dann bin ich der erste Chinese, der gerne noch ein paar Mauspads draus macht.
Ja, so sieht das aus. Spannend, okay. Wirklich spannend.
Du bietest, ich habe aber noch eine Frage in eigener Sache, Manuel.
Bevor, schön. Dann mach doch.
Und zwar, ich habe gelesen hier, oder ich habe gesehen, auf deiner Webseite kommt auch das Thema ISO-Monitor häufiger vor.
Ja.
Hast du mit denen eine Kooperation?
Ja, ich bin auch ISO-Ambassador.
Okay, da habe ich ein paar Fragen. Ich habe mir nämlich einen ISO-Monitor gekauft und wollte jetzt mal so ein, zwei Fragen loswerden.
Alles klar, ich bin mal gespannt. Ich habe ja fleißig gehört und habe euch ja im Januar alle Podcast-Episoden von euch gehört, by the way.
Das tut mir sehr leid für dich.
Ja, ich höre euch auf 1,5-facher Geschwindigkeit, dann ist das erträglicher.
Dann sind wir heute nicht zu ertragen, oder?
Das ist echt eine Umgewöhnung, also muss ich ehrlich sagen. Ja.
Also ich habe mir den Monitor gekauft und bin auch mit der Wiedergabe mit allem total glücklich. Aber ich habe gedacht, ich mach's mal richtig. Ich habe mir auch noch ein Kalibrierungsgerät gekauft.
Ja.
Ne, so ein Ding, was du dir vorne an den Monitor dranhängst. So, und da habe ich jetzt diese Kalibrierung durchgeführt und ich glaube, ich habe es auch
richtig. Ich hoffe, kein Spider.
Doch.
Okay. Ich ahne das Problem. Ich habe das Gefühl, dass deine Bilder grünstichig werden, so ein bisschen.
Nein, eigentlich nicht. Nein.
Okay.
Also ich habe die Kalibrierung durchgeführt. An den Farben hat sich relativ wenig geändert. Also das da im Grunde hat, das ist vergleichbar. Ja. Aber was sich geändert hat, ist, dass das Bild danach sehr flau war. Das heißt, es fehlte sehr viel Kontrast. Im Prinzip so, als wenn die Schwarzwerte ein bisschen zurückgenommen wurden oder auch ein bisschen extremer. Da habe ich mich sofort wieder dran gewöhnt. Ich habe mich nur gefragt, ist das gewollt? Also möchte man das?
Das hängt sehr, sehr stark davon ab, was du für den Druck im Endeffekt an Vorgaben triffst und was du für Einstellungen beim Kalibrieren im Endeffekt hinterlegst und angibst. Das heißt, je nachdem, was du machst, kannst du auch gegebenenfalls auch 2 oder 3 Farbprofile anlegen bei sowas. Die Herausforderung ist ja generell, dass du ja in der Regel auf einen Druck oder irgendwas hinarbeitest, was nicht nur an einem Monitor dargestellt wird. Und dann hast du immer die Herausforderung, dass wenn etwas von hinten angeleuchtet wird, deutlich schöner, prägnanter leuchtet, als wenn es eben gedruckt ist. Und das heißt, in der Kalibrierung generell, wenn das ordentlich kalibriert ist, wird das Bild A im Verhältnis relativ dunkel zu dem, was du eventuell vorher eingestellt hattest. Und B werden dort natürlich oft auch, gerade wenn du das, ich weiß nicht, was du da überall alles angeklickt hast, aber dann kann es durchaus sein, dass genau das der Fall ist, dass das Ganze etwas flauer wird. Das kann durchaus sein, je nachdem, wie du es vorher eingestellt hast und was du für Voreinstellungen hattest, kann das sein. Ich muss wirklich sagen, wenn man zumindest die Color Edge Produkte, also die aus dem Bildbearbeitungsbereich nutzt, die kannst du aus der Box nehmen und brauchst die fast nicht zu kalibrieren, weil die von vornherein auch darauf ausgelegt sind und auch quasi zertifiziert, kalibriert, ausgeliefert werden.
Gleiches oder Ähnliches sagt man zumindest in Laienkreisen über Apple-Monitore. Würdest du das auch unterschreiben?
Boah, ich tue mir mit Apple schwer. Also bis auf M1, was ich richtig cool finde, die neue Technologie, sind die Panels, die dort verbaut werden, nicht die besten. Also der iMac von 2013, glaube ich, war das damals, der hatte als Beispiel, das war ein Dell Ultrasharp 2713 irgendwas, UH, ich glaube, das war die Kürzel.
Glaube ich auch.
Das heißt, du konntest den Monitor damals quasi für um die 400-500 Euro kaufen. Und das war das identische Panel, das damals Apple verwendet hatte. Und du musst dir einfach vorstellen, wenn dein 27-Zoll-Monitor zwischen 1500 und 4000 Euro kostet, dann kann ein iMac mit der gleichen Größe nicht für 2.500 Euro oder 3.000 Euro angeboten werden im Grundpreis. Geht einfach nicht. Das heißt, wenn du dauerhaft eine gleichmäßige Ausleuchtung haben willst, dann wird es richtig teuer. Und ich glaube, also zumindest geht es mir so, wenn ich früher rumgesäppt bin bei einem LED-Fernseher und da wurde es grau und du hast einfach gesehen, dass das nicht gleichmäßiges Grau ist. Ich ertrage das nicht. Ich habe mittlerweile auch deswegen einen recht teuren Fernseher, obwohl ich wenig Fernsehen schaue. Weil wenn ich einfach auf Netflix einen grauen Hintergrund habe und der nicht eben ausgeleuchtet wird, dann ist das für mich vorbei. Und wenn du haben möchtest, dass das über viele Jahre der Fall ist, dann wird so ein Panel mega teuer. Und wenn du dann noch sagst, du gibst den Leuten 5 Jahre Vor-Ort-Garantie, dann musst du ja auch noch für 5 Jahre Ersatzteile vor Ort halten, beziehungsweise Austauschgeräte, Austauschmonitore, dann wird es nochmal teurer. Und deshalb ist ein Allzo-Monitor auch teurer wie ein Produkt, sag ich mal, aus dem Hause Apple, wenn das eben ein fest verbautes Display ist. Also die sind sehr gut, also auf den ersten Blick. Ich finde auch, ein iPad macht einen super Bildlook, sieht toll aus. Aber wenn du die Bilder nachher druckst, in einem Buch oder in einem Magazin, dann sehen die nicht so aus wie auf deinem iPad normalerweise.
Ja. Du hast das vorhin kurz angerissen. Was hast du gegen das Spider auszusetzen, an dem Spider auszusetzen?
Es ist einfach nicht das beste Kolorimeter, das es gibt.
Ach so, es ist gut, aber nicht das Beste. Ich habe dieses hier, guck mal.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin bei Spider vor recht langer Zeit ausgestiegen, weil ich seit 5-6 Jahren mittlerweile mit selbstkalibrierten Monitoren arbeite. Das heißt, das Kolorimeter fährt oben aus dem Monitor raus, macht mal krack und dann hängt das über den Monitor und kalibriert sich selber. Und zu der Zeit, ich hatte damals noch Spider 4 Pro oder wie die Dinger hießen, die waren im Vergleich zu X-Rite deutlich schlechter. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, was bei den Kolorimetern aktuell Stand der Dinge ist, weil ich einfach mich mittlerweile so sehr auf die Allzo-Kolorimeter verlasse, dass ich da kein externes Tool mehr benutze.
Okay. Gut. Ist mir alles zu nerdy, Kinder. Ist mir alles zu nerdy. Ich würde noch mal ganz gerne, weil wir ja dieses Jahr höchstwahrscheinlich alle nicht mehr das Land verlassen werden, hätte ich von dir noch mal einen Location-Tipp, ganz gerne. Oder zwei, vielleicht, oder drei. Dass du einfach mal sagst, für die Menschen, die uns im Norden zuhören, was darf man im Norden nicht verpasst haben? Oder für die Menschen im Süden, was sieht man im Norden? Was kann man da wirklich, in Deutschland ist so vielseitig und Deutschland ist so schön. Was hast du für Geheimtipps, die jetzt noch nicht bei Instagram Milliarden von Bilder haben?
Also wenn du einen Geheimtipp haben willst, dann ist das ja überall dort das, was noch nicht bekannt ist. Das heißt, ich war hoffentlich noch nicht da.
Ja.
Aber generell, also es gibt tatsächlich momentan ein neues Location Guidebook von Kilian Schönberger und Bastian Werner. Die beiden haben gerade ein Deutschlandbuch gemacht mit 250 Locations, mit Angaben, wann man dorthin kann, was sich dort lohnt zu fotografieren. Also von Burgen über Wasserfälle bis hin zu Felsformationen und so weiter. Das ist, denke ich, grundlegend ganz gut. Das Problem mit Geheimtipps ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich kann dich nicht guten Gewissens an Stellen schicken. Ja. Ich sag mal, ich schicke dich an den Altschlossfelsen. Das ist schön und gut. Wenn du aber deine Drohne steigen lässt, dann kriegst du einen auf den Deckel von mir, weil sobald das Licht interessant wird, brüten dort die Wanderfalken. Und das heißt, du darfst dort deine Drohne nicht steigen lassen. Die hatte ja mal das Thema Drohnenführerschein. Und gerade was ihr vergessen habt, vielleicht zu bedenken, warum eine Drohne steigen gelassen werden darf oder nicht, ist das Thema Naturschutz und Fluchttiere. Ein Tier, das sich unwohl fühlt, weil da eine Drohne hochgeht, da rennen Steinböcke und Gämsen als Beispiel den Berg runter, weil die Drohne einmal hochgegangen ist. Und die kommen den ganzen Tag oder den halben Tag nicht mehr raus. Das heißt, man gefährdet dort aktiv diese Tiere, die in Hektik fliehen vor einer Gefahr, die nicht da ist. Mhm. Und genauso ist es mit Geheimtipps. Die schönsten Geheimtipps sind die, wo man eben einfach alleine ist und die gibt es so nicht. Aber wenn du sagst, okay, Tipps in NRW relativ schwierig, aber Hamburg, da gibt es ja sehr, sehr viel in Richtung Wälder, wenn man rausfährt in Richtung Ostseeküste, wo ihr ja so gerne unterwegs seid. Dort ist generell sehr, sehr viel Natur, Mecklenburger Seenplatte, sehr, sehr viel Natur, dann Elbsandsteingebirge, da gibt es auch unendlich viel, was vermutlich noch nie fotografiert worden ist von Fotografen, außer den bekannten Hotspots, da gibt es Unmengen. Dann Bayerischer Wald generell, nicht nur Bayerischer Wald, sondern Bayern auch, unendlich viele spannende Landschaften, sowohl mit Mittelgebirgen als auch mit Sümpfen und ähnlichem. Baden-Württemberg mit Schwarzwald genauso. Also es gibt eigentlich keine Location in Deutschland, wo man sagen kann, da ist gar nichts in der Nähe. Sondern man muss sich eben darauf einlassen und auch mit den Leuten reden und mal spazieren gehen und mal eine Wanderung machen oder mal joggen gehen. Ich entdecke viele Motive auch beim Joggen, weil ich sage, okay, komm, ich jogge das mal einmal durch oder fahre da einmal mit dem Bike durch und dann schaue ich mir an, was es da gibt. Und wenn man über die Jahre so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, dann weiß man auch, was da kommen könnte in dem Sinne. Also du siehst eine bestimmte Pflanze und dann weißt du, was das für eine Bodenart ist, dann weißt du auch, was da später blühen könnte als Beispiel.
So geht es mir auch immer.
Ja, das ist aber wirklich genau das, womit
ich man... Ich koste den Boden auch immer ein bisschen. Also, so ein bisschen auf die Oberlippe und dann weiß ich ganz genau, in 20 Jahren sind hier Gimsen.
Ja, siehst du.
Spannend, spannend, spannend.
Zwei Dinge nehme ich jetzt mit. Erstens...
Du steigst zu kennen um.
Nein. Erstens, wenn man Natur- und Tierfotograf ist, dann sollte man sich besser sehr intensiv für diese Themen auch interessieren. Also du verfügst ja offenbar auch in der Tierwelt über sehr umfangreiche Fachkenntnisse. Ich habe nur an dieser Stelle nur ein einziges Mal, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, mit einem anderen Tierfotografen gesprochen, und zwar ist das Sascha Lobo.
Ich kenne ihn persönlich
vielleicht
nicht.
Vielleicht nicht allen Menschen als Tierfotograf bekannt, aber.
Das ist so ein Kakadu, ne?
Ich hatte eine lange Bahnfahrt mit ihm und da haben wir uns über Fotografie unterhalten und er ist also passionierter Tierfotograf und war jetzt auch total im Thema, kannte da von jedem Brandenburger Tier die Fluchtgrenze und war also ein Canon-Liebhaber und schwärmte auch von den tollsten Objektiven dort. Da wusste ich schon damals, das wird nicht meins, weil ich interessiere mich einfach, außer für unseren Studiohund Frieda, interessiere ich mich nicht für Tiere. Und ich glaube, um ein guter Tier- und Landschaftsfotograf zu sein, muss man sich sehr für die Natur interessieren.
Das ist einfach so. Ich meine, du musst dich damit auseinandersetzen und Bock drauf haben. Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich kein guter Menschenfotograf bin, weil mich die Menschen einfach nicht faszinieren als Gruppe. Finde ich einfach nicht spannend für mich. Und das ist ja auch der Grund, warum man in einem Bereich gut wird, weil man sich damit auseinandersetzen will. Und dann ist ja auch schön.
Genau. Und das Zweite, was ich mitnehme, ist, wir zwei beide tauschen gleich nochmal Telefonnummern aus und ich treffe keine technische Entscheidung mehr, ohne deine Expertise vorher einzuholen. Und auch gleiches gilt für Probleme.
Das kann heißt, ja Technik-Joker bei euch werden.
Das heißt, wenn du jetzt also demnächst irgendwo in Norwegen auf irgendeinem Berggipfel steht, kann es sein, dass mal das Telefon klingelt. Und ich frage und ich sage, ich bin hier dieser Doppelklick, der geht bei mir nicht mehr. Was ist hier verkehrt?
Ja, also in der Apple-Welt bin ich nicht so tief, dass ich da Tipps geben kann wie du. Da bist du wesentlich besser informiert.
Wir sind berühmt für unsere Mac-Tipps.
Eben. Aber an der Stelle vielleicht noch, im Gegenzug könntest du ja meine Steuererklärung machen, weil dass die Kapitalertragssteuer nach einem Jahr wegfällt bei Aktienhandel, das war mir neu. Das ist ja auch nicht so.
Ist auch Schwachsinn. Diese sogenannte Spekulation, ich glaube, das gab es früher mal. Es gibt einfach die Kapitalertragssteuer, ich glaube 25%, ne?
Genau.
Also es ist egal, und ob du dein Zeug heute verkaufst oder in 10 Jahren, es ist
eben. Das ist nur bei vorbei. Gold und Bitcoin anders. Bei Kryptowährung und Gold ist nach einem Jahr steuerfrei.
Ja, ich räume ein, auch das Thema Drohnen es war eins der best recherchiertesten Themen.
Also Recherche ist sowieso eine große Stärke von uns.
Gott, als Technik-Joker komme ich gerne ab und zu dazu. Das können wir gerne machen. Ja. Ich habe euch sogar Tipps des Tages mitgebracht. Ey.
Oh, was, wirklich?
Ja, ich habe mal so drüber nachgedacht. Ihr habt ja über einen Tipp des Tages. Ich kann mir die Blöße geben und euch keinen mitbringen. Ich habe gleich 3 mitgebracht.
Super, wir haben nämlich keinen, dann haben wir die 3. Unbedingt, sag mal.
Ja, also, Tipp Nummer 1. Mein Instagram-Wettbewerb, ja, den habe ich gerade gestartet. Könnt ihr Preise für 6.000 Euro gewinnen?
6.000 Euro?
Der ist richtig cool. Da könnt ihr eine EOS R mit einem 600er gewinnen oder einen Aizo-Monitor und allen Schnickschnack. Also,
ich mache mit. Ist dafür cool. Entweder Landschaft oder Tiere fotografieren?
Ist tatsächlich nur mit Naturthemen. Da gibt es 11 Themen über das Jahr
verteilt. Ist Photoshop erlaubt? Aber dann bin ich dabei.
Kannst du machen. Ich fordere dein Rohr an und dann zerlege ich das, wenn das manipuliert ist.
Okay. Sehr gut.
Tipp Nummer 2, wenn ihr mehr Technikthemen haben wollt, dann meinen Podcast abonnieren, den Bohnensack. Und Tipp Nummer 3, das ist jetzt der richtige Tipp ohne Eigenwerbung, für die Canon-Nutzer, die Probleme haben in Adobe mit ihren Farben, da gibt es einen Hersteller, der nennt sich Color Fidelity. Und der macht ein Preset, das erstaunlich nah an das DPP kommt, also das Canon-eigene Programm. Kostet irgendwie $15. Es erleichtert einem bei den moderneren Kameras doch sehr das Arbeiten. Weil vorher war es so, dass es einen Camera-Standard gab im Adobe, also im ACR. Und heute gibt es das nicht mehr bei den modernen Kameras. Und weil zumindest ich das sehr vermisse, habe ich halt lange gesucht, wie ich das machen kann, ohne dass ich selber meine ganzen Profile schreiben muss. Und das Color Fidelity kommt da sehr nah ran. Und für $15 muss man sich keine Arbeit machen. Finde ich relativ cool, wenn man die Canon-Farben mag.
Sehr gut. Jetzt, entschuldige bitte, mir ist doch noch eine Sache eingefallen. Ich würde gerne noch eine Frage, würde ich noch gerne loswerden.
Gerne, noch zwei.
Ja. Weil wir haben ja über den Kameramarkt gesprochen und wir haben darüber geredet, dass du selber die Kameras vorher testest und deine Meinung dazu abgibst. Wo siehst du noch Potenzial nach oben? Also wir haben jetzt den Sprung geschafft von Spiegelkameras zu spiegellosen Kameras. Wo siehst du noch Entwicklungsmöglichkeiten? Wo steht der Kameramarkt vielleicht in 6 oder 7 Jahren? Was glaubst du? Was
also
sind die Funktionen, die als nächstes interessant werden?
Also ich würde dir erstmal sagen, was wegfällt.
Okay.
Es fällt die Diversität weg. Der Kameramarkt wird immer kleiner. Das heißt, wir werden weniger Diversität sehen. Das heißt, wenn du vorher vielleicht 5 Kameramodelle in einem Sektor gehabt hast, hast du später nur noch 2. Das heißt, es wird nicht mehr so viele verschiedene Kameramodelle an sich geben wie früher. Dann glaube ich, dass das bei den Objektiven genauso der Fall sein wird. Also es wird eventuell weniger Spezialisten geben, weil die sich nicht mehr rechnen am Ende des Tages. Das heißt, da wird mit Sicherheit Diversität wegfallen. Und dann wird hoffentlich zunehmend das Thema künstliche Intelligenz mit Einzug halten in die Kameras. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil die Kamera muss einen Job erfüllen und darf dabei nicht abstürzen. Das heißt, eine Open-Source-Kamera wird schwierig darstellbar sein, sodass die auch sauber läuft. Und ich glaube, dass dort, wenn wir jetzt davon sprechen, was die Kameras heute können, man hat denen das beigebracht, dass dieses Deep Learning, was Canon als Buzzword verwendet, ist ja keine künstliche Intelligenz, sondern Deep Learning ist einfach, wir bringen das der Kamera bei, aber die Kamera lernt von selber nicht mit. Das heißt, wenn wir irgendwann schaffen, dass in den nächsten 10 Jahren die Kameras auch mit dem Internet verbunden sind und dauerhaft Dinge lernen, dann glaube ich eben auch, dass Autofokus, Bildqualität auch durch die interne Bearbeitung einfach wesentlich besser werden können. Das heißt durchaus, dass diese Technologien, die in einem iPhone heute dafür sorgen, dass ein Bild gut wird, ich hoffe, dass die zunehmend auch reinkommen in die Kameras, wenn man so weiterdenkt. Natürlich kann man jetzt sagen, Mensch, die soll schneller werden und mehr Auflösung kriegen. Das sind aber alles Dinge, die passieren ja von alleine. Die kommen ja automatisch mit den Neuerungen. Aber ich glaube eben, dass genau dort relativ viel Möglichkeiten noch bestehen auf der Ebene. Und gleichzeitig bin ich auch gespannt, wie sich der Kameramarkt entwickeln wird, weil ich bin auch davon überzeugt, dass der ein oder andere Player das Game verlassen werden muss in den kommenden Jahren, weil der Markt einfach immer schmaler und enger werden wird am Ende des Tages. Weil nur noch wir Fotografen brauchen Kameras. Wenn du dir anschaust, ich hatte, bevor es so richtig Selfies gab mit 18, hatte ich eine Kamera, mit der ich nur Selfies gemacht habe. Also es war so eine Ixus. Die kam dann in alle Clubs mit und die ist dann durch alle Clubs geflogen. Und heute brauchst du diese kompakten Kameras nicht. Die sind komplett durchs Handy ersetzt. Auch die anderen kompakten Kameras, mit der Lieschen Müller ihren Hund fotografiert hat, das macht die auch mit dem iPhone alles. Das heißt, eigentlich ist nur noch Platz für die, die nerdy Kameras brauchen. Und dann glaube ich, dass es auch noch teurere Kameras geben wird in Zukunft. Das heißt, dass der professionelle Markt, wie zum Beispiel der im Bereich der Naturfotografie, teilweise auch in der People-Fotografie, mit einer mittelpreisigen Kamera perfekt abgebildet wird. Also irgendwie für 2.500 Euro so eine R6 oder Z6II oder A7IV oder wie die alle heißen. Die bilden ja alles ab, was du in einem bestimmten Segment brauchst. Und dann wird es den Preissprung geben nach oben. Wir sehen gerade den Anfang bei einer Sony A1 für 7.300 Euro. Aber ich glaube, dass der Preissprung auch noch deutlich höher ausfallen kann. Finde ich auch nicht schlimm, wenn eine Kamera teuer wird. Aber dann wird die bestimmte Features haben, die der Laie gar nicht braucht. Als Beispiel wäre zu nennen, wenn wir einen Global Shutter einbauen. Ein Global Shutter ist eine tolle Idee. Der kostet aber momentan richtig Geld. Also wenn man anschaut, was das in der Filmindustrie kostet, dass da ein Global Shutter drin ist.
Das musst du mal ganz kurz sagen.
Also
Erklär ruhig du, ich weiß es, erklär du mal, lieber.
Wir haben ja auf der einen Seite den mechanischen Verschluss, dort kommt es nicht zu einem sogenannten Rolling Shutter Effekt. Und dann haben wir den elektronischen Verschluss und dort wird der Sensor zeilenweise ausgelesen. Wenn sich jetzt ein Element besonders schnell dadurch bewegt, kann es zu einem sogenannten Rolling Shutter Effekt kommen. Und dem wird entgegengewirkt, jetzt bei der Sony 1, dass der Sensor besonders schnell ausgelesen wird. Ja, das sorgt auch dafür, dass wir zum Beispiel dieses Flackern wahrnehmen, wenn wir fotografieren bei Arrival Light mit schlechten Glühbirnen und wo wir dann solches Bending bekommen, einfach dadurch, dass der Sensor nicht schnell genug ausgelesen wird. Und bei einem Global Shutter wäre es ähnlich wie bei einem mechanischen Verschluss, wenn einfach einmal Bam und der Sensor ist komplett ausgelesen. Und das wäre quasi die Lösung, dass das Ganze möglichst leise ist auf der einen Seite, also gar kein Geräusch macht am Ende des Tages und sofort komplett ausgelesen ist, also Rolling Shutter nie wieder eine Rolle spielen wird. Und wenn wir das wird auf jeden Fall erreicht werden irgendwann in den kommenden Jahren, aber ich gehe davon aus, dass zum Beispiel eine Kamera, die das am Anfang haben wird, einfach viel teurer sein wird, weil die einfach technisch teurer herzustellen ist und dann kauft halt nur der die Kamera, der damit, was weiß ich, bestimmte Sportarten fotografiert. Der sagt, okay, ich brauche dieses Feature. Aber der Sensor und die Auflösung wird bei der Kamera, die dann ein Drittel kostet, sich gar nicht unterscheiden. Und dann wird der Laie sagen, hey, wozu gebe ich so viel Geld aus für eine viel, viel teurere Kamera? Das bringt mir ja gar nichts. Das heißt, dieses Statussymbol teure Kamera wird eher dahingehend shiften, dass dort bestimmte Features verbaut sind, die wir im Endeffekt einfach brauchen für bestimmte Jobs, je nachdem, wenn man da in ganz speziellen Sparten unterwegs ist.
Spannend.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass, weil du gerade von Statussymbol gesprochen hast, da fällt mir ja auch eigentlich nur Leica ein. Das sind die davon irgendwie, profitieren wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben lang davon. Ansonsten, ja.
Leica fangen wir lieber nicht an. Ich bin ja ein Leica-Fan.
Ja, aber Leica ist ja, eine überwiegend emotionale Angelegenheit.
Ja, also Leica ist überwiegend emotional. Die haben es halt geschafft, dass derjenige, der heute Arzt oder Apotheker ist, schon in der Jugend gelernt hat, dass es was Besonderes ist und dass die Leute das gerne als Statussymbol kaufen wollen. Umgekehrt ist es so, dass sie das momentan vernachlässigen. Wenn du dir die Generation YouTube anguckst, da will jeder, der YouTube guckt, mit 15, 16 eine Rolex tragen, aber keiner eine Leica haben. Das heißt, die versäumen momentan hier die Leute einzusammeln, damit die in Zukunft dieses Ziel haben, eine Leica zu kaufen. Das heißt, Leica wird mittel- bis langfristig ein Problem bekommen mit der Käuferschicht, definitiv. Aber was Leica sehr gut macht, ist dieses Messsuchkamera-Thema. Es ist einfach ein anderes Format. Und es gibt Fotografen, die darauf einfach schwören, weil die Art der Reportagefotografie durch den Messsucher eine andere ist als durch einen Sucher, der genau die gleiche Größe hat, wie das Bild, das dargestellt wird. Das heißt, durch den Messsucher siehst du ja ein weiteres Feld, das ausgegraut wird. Und ein Hochzeitsfotograf, der mit Leica fotografiert, dem passiert öfter dieses Fauxpas, dass die Leute, sage ich mal, durchs Bild laufen, die er vielleicht nicht mitbekommt, so hundertprozentig. Und das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Tiefe einer Reportage bei Leica-Fotografen manchmal einen Ticken tiefer reingeht, dadurch, dass die einen Messsucher verwenden und keinen Sucher, wo man das hundertprozentige Ergebnis direkt sieht.
Lustig, dass also, du das sagst.
Durchaus ein kompositorisches Mittel ist.
In der reinen Reportage fotografiere ich deshalb mit beiden Augen offen. Also ich gucke mit einem Auge an der Kamera vorbei und mit dem das andere, das klebt auch nicht so richtig am Sucher, sondern also ich schaue so, dass ich beide Augen offen habe.
Nils hat noch nie durch den Sucher geguckt. Nils guckt nur aufs Monitor, im Übrigen.
Nein, nicht auf den Monitor. Ein Auge am Sucher, ein Auge an der
Kamera. Du hast doch nie die Kamera am Kopf. Du guckst doch immer nur, die ist doch wie vor der Brust bei dir, die Kamera, wenn ich dich sehe. Also du guckst doch mit, du fotografierst doch mit Live View.
Wenn du mich siehst, dann fotografiere ich unseren Hund.
Richtig.
Dann kannst du dir auch so eine alte Hasselblatt holen, so eine 205cc, wo du von oben reinguckst.
Ja. Super schön. Super schön. Radomir, es war super spannend. Vielen lieben Dank.
Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Ich meine, ich habe mich ja fast aufgedrängt.
Ja. Wir werden deinen Podcast und deine Seite natürlich auch verlinken. Und also du hast jetzt natürlich in den Tipps des Tages das gesagt, aber wir werden dich auch so verlinken. Hätten wir auch so gemacht natürlich. Nochmal ganz kurz, was ist dein nächster Trip? Oder willst du nicht sagen, weil sonst
Momentan ist das etwas problematisch, weil ich ja permanent darauf reagieren muss, was wir für Vorgaben bekommen, was Ein- und Ausreise angeht. Das heißt, dass ich die Einreisebeschränkungen der Franzosen haben mich momentan stärker getroffen als die Deutschen, weil ich mich nicht mehr weit genug von der französischen Grenze wegbewegen darf. Und ich die französische Infrastruktur durchaus auch benutze. Das heißt, das ist momentan schwieriger, aber das Projekt, das ich im Moment geplant habe, ist tatsächlich regional Saab, Pfalz, Luxemburg. Von daher habe ich da Glück, dass das auch stattfinden kann. Und ich habe mich ohnehin in den letzten Jahren zufällig, auch vor Corona, sehr, sehr stark auf diese Themen vor der Haustür beschränkt. Das heißt, ich habe letztes Jahr ein Buch gebracht, Naturfotografie vor der eigenen Haustür. Und ich glaube, am 20. Februar kommen jetzt zwei neue Projekte, Wildes Deutschland Landschaftsfotografie und Wildes Deutschland Tierfotografie. Und das ist jetzt Zufall, dass es die Corona-Zeit ist, aber ich habe auch zunehmend mehr Themen gemacht, um die Leute vor Ort zu bewegen, weil wir ja durchaus sehr, sehr viel Schützenswertes und Interessantes eben auch haben in unseren Regionen.
Amen. Vielen Dank.
Ich bin jetzt geneigt, das mit dem WWF zu spenden.
Super.
Oder NABU.
Ja, ihr könnt auch einfach in die GDT eintreten, in die Gesellschaft für Naturfotografie. Das ist viel besser für euch.
Mache ich heute noch. Radomir, vielen Dank. Wir hören uns, wir schreiben uns, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao. Ja, schönen Gruß ins Saarland.
Ciao.
Bis bald.
Ciao.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday. And I hope we'd see each other again.